Vielleicht zu Beginn mal eine ganz banale Frage. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? Also was war Ihre Intention?
Ja, das Thema Rassismus ist eins, was mir schon lange auf den Nägeln brennt, einfach weil ich selbst Betroffener bin, schon mein gesamtes Leben. Und ich habe da natürlich viel erlebt, viel zu erzählen. Und als der Dietz Verlag mich dann gefragt hat, ob ich dieses Buch schreiben möchte, war das für mich natürlich eine willkommene Gelegenheit, mich mal intensiver mit dem Thema zu beschäftigen.
Viele Menschen, glaube ich, wissen ja gar nicht so richtig, was alles Rassismus ist. Und Sie beschreiben ja auch sehr, sehr schön, gerade den Alltagsrassismus ist eben auch eine tolle Struktur im Bild, im Buch, wie ich finde, dass Sie zu Beginn auch diese wissenschaftliche Seite ein bisschen beleuchten. Und gerade beim Stichwort Alltagsrassismus denke ich zum Beispiel an meine Oma, ja, die ist eigentlich Antifaschist, aber sie sagt eben auch zu den Menschen, die auf ihrer Etage wohnen, das ist eine Familie, die leben schon dort, seit ich denken kann, und die sind aber schwarz und da sagt sie eben Neger. Ähnlich ja, haben sie das auch beschrieben im Kapitel Gespräch mit einem Rassisten. Wir gehen mal zurück in die Kindheit, denn da haben Sie auch beschrieben, wie die Kinder Sie so im Kindergarten geärgert haben. Ich zitiere, du bist so schwarz wie Kacke oder der ist in den Kakao gefallen. Sie sagen aber auch, dass Kinder Rassismus noch nicht bewusst wahrnehmen können. Sehen Sie da jedoch trotzdem die Pflicht, bei den Eltern und Erziehern da schon entgegenzuwirken?
Ja, natürlich, klar. Also ich sag mal, die Grundlage für Rassismus am Erwachsenenalter wird zum Teil natürlich im Kindesalter gelegt, ja. Wenn man daran denkt, dass meine Generation im Kindergarten noch Spiele gespielt hat, wie Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Man kann sich natürlich fragen, wie unvoreingenommen eine solche Person, die sowas als Kind gespielt hat, dann später im Erwachsenenalter schwarzen Menschen gegenübertreten wird. Deswegen sehe ich da eine ganz wichtige Rolle von Bildungsinstitutionen, auch vom Elternhaus, da entsprechend aufzuklären und mit den Kindern zu reden und dafür zu sorgen, dass Rassismus später schwieriger wird, ja.
Ihre Kindergartenzeit war ja vor circa 35 Jahren. Denken Sie, dass die Kinder von heute ein bisschen aufgeklärter sind schon?
Ich glaube schon, dass sich da viel getan hat. Einfach allein schon, weil die deutsche Gesellschaft ist seitdem viel mehr Multikulti geworden. Wenn ich heutzutage, schreibe ich auch in meinem Buch, in Bonn, wo ich lebe, eine Grundschulklasse sehe, dann ist da häufig ein schwarzes Kind dabei. Früher zu meiner Zeit war das eine absolute Ausnahme und ich glaube, dass der Umgang mit Menschen anderer Ethnie, anderen Kulturen, dass das Menschen öffnet einfach, dass da Berührungsängste verloren gehen. Und deswegen glaube ich, dass sich da doch eine ganze Menge tut und auch ein ganz anderes Bewusstsein heutzutage herrscht, auch was Begriffe angeht und auch das Ganze ist ja auch viel mehr Thema, wenn man jetzt sich zum Beispiel den Hashtag MeToo anschaut, was es da für eine Debatte gab. Das war ja quasi das erste Mal, dass in Deutschland gesamtgesellschaftlich über Rassismus überhaupt diskutiert wurde. Und deswegen glaube ich, dass wir da schon in den letzten Jahren ein ganz schönes Stück weitergekommen sind, ja.
Was ich auch super interessant finde und fand im Buch, das sind Ihre Recherchen zu Kinderbüchern oder Kinderliedern oder aber auch Spielen. Und in diesem, wenn man das Kapitel liest, erfährt man selber ja auch, wie sehr der Alltagsrassismus, Diskriminierung und auch Sexismus unser Leben beherrscht. Denken Sie, das ist ein rein deutsches Problem?
Also ich habe die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland gelebt, deswegen kann ich es natürlich für die anderen Länder, in denen ich nicht gelebt habe, nicht so beurteilen wie für Deutschland. Ich denke erstmal nein, weil ich denke, dass Rassismus ein globales Problem ist. Rassismus gibt es leider in jedem Land der Welt. So gesehen ist Rassismus kein urdeutsches Problem. Ich glaube aber, dass wir da in Deutschland schon ein besonderes Problem haben. Wenn man sich unsere Geschichte anschaut, wenn man sich Sachen anschaut, wie die NSU-Mordserie, wenn man sich Sachen anschaut, wie irgendwelche rechten Netzwerke innerhalb von Polizei, wie in Hessen jetzt zum Beispiel. Ich glaube, dass da schon Deutschland da schon ein spezifisches Problem hat, auch mit Rassismus. Das denke ich schon, ja.
Und wie würden Sie
Und auch, es ist auch von internationaler Seite her, von Beobachtern, Menschenrechtsbeobachtern und so weiter, ist ja auch immer wieder Kritik geübt worden an der Menschenrechtslage in Deutschland, dass etwa ethnische Minderheiten hier besonders diskriminiert werden. Das fällt in der deutschen Öffentlichkeit, ist es nicht so stark thematisiert worden, aber es ist auf jeden Fall ein Problem.
Was würden Sie denn jetzt sagen? Also gerade auch den Kritikern, sollte man denn jetzt alle alten Sachen wegwerfen und aussortieren oder umschreiben?
Ich glaube, man sollte da genauso differenziert vorgehen, wie man das bei anderen Dingen auch tun sollte. Dinge, Werke, die in einer bestimmten Zeit entstanden sind, die sind erstmal dieser Zeit entstanden. Man kann ein Werk nicht losgelöst vom Entstehungszeitpunkt betrachten. Ich sehe aber auch keine Veranlassung dafür, dass man rassistische Dinge, die zu einer ganz anderen Zeit entstanden sind, heutzutage noch unverändert weiter nutzen muss und damit eben auch Rassismus quasi am Leben erhält, indem bestimmte Begriffe einfach weiter verwendet werden. Und ich sehe jetzt nicht das Problem, warum man jetzt einen bestimmten Begriff nicht ersetzen können sollte oder das N-Wort durch einen anderen Begriff oder so austauscht. Ich denke, das tut den, sag mal, dem Inhalt dieser Werke keinen Abbruch. Ich glaube, dass viele Menschen, die da sagen, oh, demnächst darf man dann das nicht mehr sagen und das nicht mehr sagen, ich glaube, in Wirklichkeit steckt da häufig auch eine Angst dahinter, eben Dinge nicht mehr so praktizieren zu können, wie man es bisher getan hat, beziehungsweise so, wie es die weiße Mehrheitsgesellschaft bisher getan hat.
Das kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe nämlich ein Kinderbuch hier. Also bei uns gibt es so eine Sendung, wo für die Kinder immer eine Viertelstunde ungefähr Geschichte vorgelesen wird. Und ich hatte Tom Sawyer von Mark Twain. Und da wird das N-Wort ja sehr, sehr oft benutzt. Und ich habe quasi am Anfang dann das auch gesetzt, dass ich gesagt habe, das N-Wort, das benutzt man eben nicht mehr. Habe den Kindern das auch versucht, sozusagen kindgerecht zu erklären, warum und wieso und weshalb. Und habe eben einfach das Wort ersetzt. So einfach wie das war, habe ich gedacht, könnte man auch viele andere Dinge einfach so ersetzen. Sie haben ja ausgeführt, dass es einen Kollegen gab, der Ihnen sinngemäß schrieb, dass es doch quasi nicht so schlimm sei, wenn es rassistische oder sexistische Kinderspiele gibt, denn es sei ja viel schlimmer, wenn Asylheime angezündet werden. Ähnlichen Vergleich hatte ich, ich hatte einen Autounfall, mir wurde der rechte Unterarm amputiert und mir sagte eine Krankenschwester, ich soll doch froh sein, oben würde ein junger Mann liegen, der besoffen auf den Strommast geklettert ist und ihm fehlen beide Arme. Das Gruppen gegeneinander ausspielen sieht man ja auch in letzter Zeit sehr, sehr häufig in unserer Gesellschaft und gibt es für Sie dabei eine Grenze, beziehungsweise wie erleben Sie im Alltag dieses, ach, den hat es doch viel schlimmer getroffen Effekt?
Ja, den gibt es auf jeden Fall. Also wenn man als betroffener schwarzer Mensch weißen Menschen von Rassismuserfahrungen berichtet, dann wird das oft relativiert, dann wird es oft nicht, sagen wir mal, nicht anerkannt, dieses Rassismuserlebnis. Oder es wird dann verglichen, relativiert und es heißt dann, ja, aber das und das ist doch viel schlimmer. Oder mein Schwager, der war, als er in Südafrika auf Safari war, hatte auch schon mal Rassismus erlebt, als er da 2 Wochen war. Solche Dinge. Das gibt es auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Ihre Frage war?
Wie Sie damit umgehen im Alltag?
Wie gehe ich damit um? Man kann damit, denke ich, am besten umgehen, indem man einfach versucht, Verständnis zu wecken, indem man versucht zu erklären, indem man miteinander redet. Ich denke mal, bei manchen Menschen wird man es einfach schwer haben, sie zu erreichen, weil manche Menschen es einfach nicht sehen wollen. Aber ich denke, mehr als erklären und vermitteln kann man da nicht tun.
Sie sagen, dass, was mir auch gefallen hat, ist diese Idee mit dem Quiz in den Zügen, wo Sie diese verschiedenen Zugfahrten gemacht haben. Ja. Mich würde mal interessieren, wie haben denn die Menschen so reagiert, also so im ersten Moment, als Sie angesprochen haben?
Unterschiedlich. Also manche Menschen waren eher ablehnend, was aber auch daran liegt, ne? Von fremden Menschen angesprochen zu werden, man weiß erstmal nicht, was steckt dahinter. Ne? Das sind natürlich manche Menschen erstmal ablehnt, aber insgesamt waren die Menschen relativ aufgeschlossen, als ich sie gefragt habe, ob sie bei diesem Quiz, was wissen Sie über schwarze Menschen, mitmachen wollen. Also ich hatte damit gerechnet, dass weniger Menschen mitmachen würden. Das fand ich erstmal ganz positiv.
Sie haben ja auch gesagt, dass tatsächlich auch ein Mensch gesagt hat, dass es viel ausgemacht hat, dass sie sozusagen eine Begleitung hatte, die eine weiße Hautfarbe hatte. Ja. Meinen Sie wirklich, es wäre anders gelaufen, wenn die Freundin nicht dabei gewesen wäre?
Da kann ich auch nur spekulieren, weil es nicht so war. Da kann ich natürlich selber auch nur spekulieren. Ich sag mal, allein der Umstand, dass einer der Teilnehmer das denkt, sagt ja schon was aus, dass dieser Gedanke existieren kann. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass es in irgendeiner gewissen Weise einen Einfluss hat, auf jeden Fall.
Sie sagen ja auch, dass Sie meistens mindestens einmal in der Woche mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert sind. Sind Sie es da nicht auch langsam manchmal leid und denken, ach, was soll's, ist halt so?
Leid ja, dass ich denke, was soll's, ist halt so, das nicht, weil ich denke, dass Rassismus keine, das schreibe ich auch in meinem Buch, keine hausgemachte Sache ist, die so sein muss, ja, wie schlechtes Wetter oder so. Ich denke, Rassismus kann man grundsätzlich vermeiden. Deswegen bin ich natürlich bestrebt, ja, mein Stück dazu beizutragen, dass es weniger Rassismus gibt, soweit ich das kann als Einzelner. Ich denke, aufgeben ist da sicherlich das Falsche. Also man sollte da als Betroffener auch, denke ich mal, nicht resignieren. Natürlich ist es oft hart und anstrengend und man hat oft die Nase voll. Aber ja, das gehört leider zum Leben in Deutschland als schwarzer Mensch dazu.
Leider ja. Mir hat das auch sehr gefallen, dass Sie diese Begriffe auch nochmal erklärt haben. Also wo die herkommen, ne? Wie zum Beispiel das N-Wort oder auch Mulatte. Also ich merke das schon beim Aussprechen, dass ich finde es ganz schlimm. Mulatte, Mischling, Moor.
Dann sagen Sie es besser nicht zu oft noch.
Ja, auf gar keinen Fall. Das war's jetzt. Ist es tatsächlich so, dass Sie heutzutage das noch öfters hören auch gegen Ihre Person?
Also in der Literatur kommt es vor, ich habe es vereinzelt auch solche Begriffe auch von Menschen gehört. Ich habe erst vor 2-3 Jahren habe ich eine schwarze Person sogar dieses M-Wort sagen hören. Es kommt schon vor, ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht, man sollte nicht denken, dass diese Begriffe gänzlich der Vergangenheit angehören würden. Nee.
Ich merke es tatsächlich, dass es auch wieder so eine Art, ja, wie so eine Art Hochburg gibt, dass wieder der Hip-Hop stärker auch mit diesem, ja, Nigger sagen die ja, ne? Und dann sagen die Jugendlichen das auch, wo ich mir so denke, na, das ist doch aber eigentlich nur die Übersetzung, das ist doch nicht besser, das Wort, oder?
Ja, das ist ein ewiger Streit. Also erstmal muss man natürlich sagen, wenn im Hip-Hop das N-Wort verwendet wird, dann passiert das häufig unter Schwarzen, ja, also zwischen Betroffenen, das ist erstmal was gänzlich anderes, als wenn eine weiße Person den Begriff verwendet, weil es in dem Fall dann eben eine Selbstbezeichnung ist, eben keine Fremdbezeichnung. Das ist also ein ganz grundlegender Unterschied. Wenn jetzt weiße Menschen das im Hip-Hop hören und sagen, ja, aber die benutzen das dort auch, dann kann ich das doch auch benutzen, ist das eben eine falsche Annahme, weil das sich dann eben um eine Fremdbezeichnung handelt. Und es ist auch von schwarzen Menschen unter anderem in der Vergangenheit kritisiert worden, dass das N-Wort im Hip-Hop zu inflationär gebraucht wird. Das kann man sicherlich auch kritisch sehen. Aber man muss da, wie gesagt, ganz klar sehen, in welchem Kontext das geschieht und wer das sagt. Und das ist ja also kein Freibrief, diesen Begriff weiter zu verwenden oder am Leben zu halten.
Was ich ja auch richtig, richtig krass fand, ich zitiere wieder, schon unzählige Male haben mir Menschen ungefragt in die Haare gefasst, weil sie gerne einmal die Locken eines schwarzen Mannes anfassen wollten. Für mich ist das eine unglaubliche Grenzüberschreitung. Was tun Sie in so einem Moment oder was sagen Sie den Leuten?
Tja, was wollen Sie da machen, ne? In dem Moment, wo es passiert ist, ist es schon zu spät. Sie können das dann nicht mehr rückgängig machen. Die Leute sehen das meistens auch nicht ein, weil die halt einfach sich das Recht rausnehmen, das machen zu dürfen. Ja, was soll man da machen, halt, als außer die Person eben darauf hinzuweisen und zurechtzuweisen? Viel mehr kann man da natürlich leider nicht tun.
Es gibt auch ein Kapitel, wo sie über Rassismus im Kabarett oder Comedy schreiben. Und wir in Erfurt hatten im April diesen Jahres so eine Debatte, was ich richtig krass fand. Da kam die Oper Aida in den Spielplan und man schrieb in der lokalen Zeitung sinngemäß, dass es ja gut sei, dass die Hauptdarstellerin schon schwarz ist. Da hätte man ja nicht so viel Arbeit mit der Maske. Denken Sie generell, wären Schwarze dann auch nur als Schwarze in Rollen eingesetzt? Und wie sehen Sie Komiker wie zum Beispiel Dave Davis alias Mutomba, weiß nicht, ob der Ihnen was sagt, oder Kaya Jana, die sich so ein bisschen selber auf die Schippe nehmen?
Also, dass schwarze Menschen gehäuft als schwarze Menschen eingesetzt werden, mit schwarzen Rollen besetzt werden, ist auf jeden Fall so. Also, da gibt es diverse Berichte von schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern, die das beklagen. Es gab vor einigen Jahren auch vom NDR Medienmagazin ZAP einen Beitrag zu diesem Thema, der auch mit einem Preis ausgezeichnet wurde, mit dem Journalistenpreis. Deswegen, das ist auf jeden Fall so. Da ist auf jeden Fall, kann noch viel getan werden. Auch andere Dinge, ne? Wenn man sich mal anschaut, wie viele schwarze Menschen in der Oscar-Jury sitzen, wie viele schwarze Menschen bisher einen Oscar bekommen haben, das lässt sich auch an einer Hand abzählen. Das hängt alles ein bisschen zusammen. Dave Davis kommt ja auch aus Bonn, wie ich. Ich finde ihn als Comedian, muss ich sagen, sehr lustig, ist einer meiner Lieblingscomedians persönlich. Aber ich finde auch manche Sachen von ihm nicht so gut. Zum Teil, finde ich, perpetuiert er doch auch ein bisschen rassistische Klischees über Schwarze. Das ist natürlich Teil seiner Kunstfigur da zum Teil auch. Zum Teil ist es auch sehr kritisch und richtig gut. Aber zum Teil, finde ich, ist es auch auf einem sehr flachen Niveau in einer Art und Weise, finde ich, wo Rassismus, wo es nicht, sag mal, nicht gerade zuträglich ist, Vorurteile abzubauen. Meine Meinung.
Ja, das habe ich nämlich auch gedacht. Nachdem ich ihr Buch so gelesen habe, dachte ich, ja, also ich habe auch schon über viele Dinge von ihm gelacht, genauso auch wie bei Kaya Jana oder Bülent Ceylan, mhm, die ja so ihre Herkunft so ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber eben tatsächlich auch die Klischees.
Mhm. Und ich sehe auch das Problem, dass man in Deutschland als jemand mit Migrationshintergrund mehr Erfolg hat, wenn man so dieses Klischee erfüllt. Und das ist ja in diesen Fällen auch ein bisschen so. Der Kaya Jana ist auch zwar gesellschaftskritisch, aber am Ende sind es ja doch, pardon, Kanaken, ja, Leute, die für den Deutschen den Kanaken spielen. Und das ist natürlich, da bleiben natürlich die Menschen mit Migrationshintergrund immer in dieser Rolle, immer in dieser bestimmten Rolle und da, finde ich, sollte man sich länger mittelfristig irgendwie von lösen.
Genau, das denke ich nämlich auch. Sie haben auch geschrieben über rechte Journalisten, dass es sie gibt, wissen wir ja leider. Wie stehen Sie denn auch dazu im Hinblick auf die Berufsehre? Ich meine, Sie sind ja nun auch Journalist.
Ja, können Sie die Frage präzisieren?
So, ja, wie fühlen Sie sich? Also, wenn ich zum Beispiel, bei uns hier in Erfurt ist auch oft dieser Herr Michael Stürzenberger zum Beispiel gewesen, der viel für das für diese Magazine Compact oder Campact oder so ähnlich schreibt. Mhm. Und ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, warum dürfen die das? Also wie fühlt man sich so als studierter Journalist, wenn man das Gefühl hat, dass eigentlich ist doch die Neutralität da gar nicht mehr gewahrt, oder? Also ich finde, das ist so ein bisschen kränkend für die Berufsehre, ich weiß auch nicht.
Ja, das ist, Journalismus ist halt ein Beruf, den jeder ausüben kann, ne? Ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Das ist wichtig und das ist auch gut so, aber klar, das führt dann natürlich dazu, dass jeder Mensch alles verzapfen kann und ja, das kann man, denke ich mal, nicht vermeiden. Da kann man, glaube ich, nur hingehen und sich inhaltlich mit diesen Dingen auseinandersetzen und auch mit dem Finger auf Dinge zeigen, die nicht in Ordnung sind.
Sie sind in Münster geboren, leben in Bonn, sind freier Journalist, also arbeiten für verschiedene Magazine, haben auch schon noch unter anderem ein anderes Buch rausgegeben. Was sagen Sie uns Weißen, sage ich jetzt mal, was wir gegen Rassismus noch tun könnten und sollten, gegen Rassismus, gegen Sexismus und Diskriminierung aus Ihrer Sicht?
Das Wichtigste ist, weiter damit auseinandersetzen, Betroffenen zuhören, die bisherige, ich sag mal, Praktiken hinterfragen und einfach am Ball bleiben und das Thema offen angehen und ich glaube, dann wird das Ganze schon seinen Weg gehen.
Ja, ich hoffe es. Also ich hoffe sehr, dass solche Bücher einfach dabei helfen. Wie gesagt, es ist unglaublich toll gegliedert. Man muss nicht irgendwie stundenlang und seitenweise mit einmal lesen. Man kann vieles auch nacheinander lesen. Man erfährt viel von ihnen und ihren Problemen, die sie tagtäglich haben und erkennt auch vieles wieder. Ja, also gerade wie gesagt, auch diese, wo kommst du denn her aus Münster? Naja, ich meine richtig, das ist so eine Frage, die kenne ich von meinen Freunden tatsächlich auch, die schwarz sind und mich erinnert es immer an ein Interview mit einem Kind im Kindergarten, die gefragt wurden, habt ihr denn Ausländer in eurem Kindergarten? Und das Kind antwortete, nö, eigentlich nicht, wir haben Menschen. Nee, wir haben nur Kinder, hat sie gesagt, so rum. Genau.
Ja. Ja, so sollte es sein, ja.
Genau. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute weiterhin.
Danke.
Und vor allem, dass Sie nicht mehr so viel Alltagsrassismus erleben. Und danke Ihnen, dass auch ich jetzt ein bisschen nachgedacht habe, was eigentlich alles schon so Alltagsrassismus ist. Da sollte man dieses Buch wirklich lesen, denn das öffnet einem echt die Augen, ne?
Ja, ich danke Ihnen.
Gerne.